HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Sascha Feuchert, dem Mitherausgeber der Chronik des Ghettos Lodz. Gastgeber ist Alf Menzer. Das Ghetto Lodz, das war ein gut 4 Quadratkilometer großes Gebiet, in dem die deutschen Besatzungstruppen zwischen 1940 und 1944 zeitweise 160.000 Juden zusammengepfercht hatten. Frauen, Männer, alte, junge, arbeitsfähige, aber auch kranke Menschen, die dort unter unmenschlichen Umständen leben mussten. Wir wissen heute sehr viel über dieses Leben wie auch über das Sterben im Ghetto Lodz, weil eine Gruppe dieser Ghettobewohner von 1941 an eine tagtägliche Chronik verfasst hat. Die Chronik des Ghettos Lodz, deren letzte 365 Einträge Sie, unser Radiopublikum, im zurückliegenden Jahr, also bis gestern, um genau zu sein, hören konnten hier in HR2 Kultur, immer mittags kurz vor 1. Das war ein Radioexperiment, das viele Reaktionen von Ihrer Seite aus provoziert hat. Neugierige, interessierte, teilweise auch irritierte Reaktionen. Aber ich bin mir sicher, niemanden haben diese 365 Tagesberichte aus dem sogenannten Krepierwinkel Europas, wie es damals hieß, kalt gelassen. Wie gesagt, ein für uns und hoffentlich auch für Sie spannendes Experiment. Ein Experiment, auf das wir jetzt, da es gerade zu Ende gegangen ist, noch einmal Rückschau halten können mit meinem heutigen Gast, ohne den dieses Unternehmen gar nicht erst zustande gekommen wäre. Sascha Feuchert ist Honorarprofessor an der Universität Gießen, Jahrgang 1971, um mal klarzumachen, dass wir es mit einem nach akademischen Maßstäben noch recht jungen Wissenschaftler zu tun haben. Und trotzdem ist er schon Leiter der an der Uni Gießen angesiedelten Arbeitsstelle Holocaust-Literatur und er ist einer derjenigen, die Chronik des Ghettos Lodz wissenschaftlich bearbeitet, kommentiert und in 5 Bänden im Wallstein Verlag herausgegeben haben. Sascha Feuchert, Sie sind Literaturwissenschaftler, Sie sind Germanist. Germanisten befassen sich eigentlich nach dem allgemeinen Vorurteil mit Walter von der Vogelweide, mit Goethe oder mit Kafka. Wie sind Sie als Germanist dazu gekommen, sich mit einer Chronik zu beschäftigen, noch dazu mit einer, die in Polen entstanden ist?
Also das reicht eigentlich zurück bis in meine Studienzeit. Ich war 1996 in Lodz, habe dort studiert. Ich habe gewusst, dass es ein Ghetto dort gab. Ich habe mich erkundigt, wo das war. Habe damals aber eigentlich nicht zielführende Hinweise bekommen. Im Gegenteil, ich bin sogar in falsche Ecken der Stadt geschickt worden. Und als ich dann nochmal nachfragte, schickte man mich ins Archiv, auch ein bisschen genervt vielleicht. Und in diesem Archiv habe ich dann nach einer gewissen Nachfrage tatsächlich Dokumente in die Hand bekommen. Und das war die Chronik von Lodz. Ich habe sie angefangen zu lesen, war unglaublich beeindruckt davon, was ich dort gelesen habe. Und bin dann eigentlich nach Hause gefahren mit dem festen Vorsatz, das zu Ende zu lesen. Hab dann aber festgestellt, das ist gar nicht ediert, das gibt es gar nicht. Also es gab ein Viertel auf Englisch, aber eben nicht das Ganze. Und daraufhin habe ich mich mit einem Professor besprochen. Wir haben lange überlegt, woran liegt das eigentlich? Und haben dann festgestellt, Mensch, das fällt eigentlich zwischen die Fächergrenzen, zwischen Geschichte und Germanistik. Mhm. Obwohl Editionsphilologie natürlich was klassisch Literaturwissenschaftliches ist. Um das ein bisschen abzukürzen, es führte dann eigentlich zur Gründung der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur, sehr viel später. Und wir haben als ein erstes großes, zentrales Projekt eben die Edition der Chronik von Lodz gehabt, haben das zusammen mit Lodzer Wissenschaftlern gemacht. Ja, und das hat dann mein Leben eigentlich verändert.
Was haben Sie damals in Lodz in Händen gehabt? Wie sah das aus? Waren das DIN A4-Papiere? Was für eine Qualität war das? Wie kann man sich das so materiell vorstellen?
Das waren tatsächlich DIN A4-Zettel, das war getippt, Gott sei Dank getippt, in einem, naja, ich würde sagen, überwiegend guten Zustand. Aber es war alle Farben waren vertreten. Das war ganz bunt, denn es herrschte im Ghetto, was ich später dann rausgefunden habe, Papierknappheit. Man hat also grüne, rote, gelbe Zettel verwendet, um diese Chronik anzulegen. Sehr viel später habe ich auch herausgefunden, dass die Chronik in 4 Abschriften angefertigt wurde. Also insgesamt haben wir es mit einem Textkonvolut von 6.000, 7.000 maschinengeschriebenen Seiten zu tun.
Wie entstand das damals? Wie entstand der Plan, so eine Chronik zu verfassen? Das war ja eine Chronik, die wirklich von 1941 an jeden Tag bis zum Ende des Ghettos chronologisch aufgearbeitet hat. Die ist jeden Tag neu erschienen.
Ja, Sie sagen jetzt erschienen. Dabei kannte im Ghetto eigentlich niemand diese Chronik. Diese erste Idee, die Chronik zu machen, die entstand kurz nach der Gründung. Allerdings hat man damals noch über denjenigen, der das im Judenrat vorgeschlagen hat, gelacht und hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir sowas dokumentieren sollten. Die Idee hat sich aber festgesetzt und Rumkowski, der ein Machthaber war, der auch seine eigenen Leistungen dokumentiert haben.
Das war der Judenälteste, also der Leiter des Ghettos, der interne Leiter des Ghettos Lodge.
Ganz recht, das war der von den Deutschen ernannte Judenälteste, der im Ghetto selber sehr viel Macht hatte oder absolute Macht hatte, aber natürlich immer an den Fäden der Deutschen hing. Also dieser Rumkowski hatte auch das Ansinnen, seine Leistungen dokumentieren zu lassen. Und das führte letztlich dazu, dass er eine eigene Einrichtung, eine eigene Archivabteilung eingerichtet hat. Und die hat dann tatsächlich diese Chronik produziert. Und wie Sie so richtig gesagt haben, jeden Tag aufs Neue. Das ist keine summarische Quelle, sondern sie entsteht jeden Tag neu. Selbst wenn es Fehler gibt, werden die nicht in den alten Chronikeinträgen berichtigt, sondern man nimmt darauf in dem neuen Bezug, wie in einer Zeitung. Man korrigiert Meldungen und vielleicht ist es mit der Zeitung gar nicht so schlecht.
Aber Sie haben mich eben zu Recht, glaube ich, korrigiert. Es ist nicht erschienen. Also die Menschen haben damals geschrieben und wussten eigentlich, dass es in der nächsten Gegenwart niemand lesen wird.
Das ist das eigentlich Erstaunliche, dass sie diese Imagination, diese Fantasie aufgebracht haben, dass es irgendwann einmal diese Leserschaft geben wird. Und in der Tat, im Ghetto gab es ganz, ganz wenige Menschen, die von der Existenz dieses Schriftstücks wussten. Gott sei Dank einer nach Mansonabend, der wird dann für die Rettung unglaublich wichtig. Und ist einer der wenigen.
Also sie war aber konzipiert auf zukünftige Leser. Also praktisch ist sowas wie diese Sendung in HR2 Kultur, die es dann einem breiteren Publikum zur Rezeption vorstellt, ist eine Art Erfüllung des Projekts der Ghetto-Chronik.
Absolut, absolut. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Autoren wie Oskar Singer, Oskar Rosenfeld es sehr, sehr gefreut hätte, wenn sie gewusst hätten, dass das am Ende stehen wird. In der Tat, das Publikum, was sie jetzt erreicht haben, ist eigentlich genau das Publikum, das die Chronisten erreichen wollten.
Sie haben zwei Namen eben schon genannt, Oskar Singer, Oskar Rosenfeld, das war der Kern dieser Chronikmannschaft, das waren die hauptsächlichen Autoren. Was waren das für Menschen, was waren das für Autoren?
Also man muss ein bisschen präzisieren, es waren die wichtigsten deutschsprachigen Autoren. Es gab auch polnische Autoren. Die Ghetto-Chronik beginnt zunächst mal polnisch und wird dann deutsch. Und Singer und Rosenfeld sind in der Tat diejenigen, die ab 1942, 43 die endgültige Gestalt der Chronik wesentlich prägen. Was waren das für Menschen? Das waren zum Teil sehr gegensätzliche Charaktere. Beide waren aber Journalisten. Oskar Singer, der eigentlich dem Idealbild des rasenden Reporters Egon Erwin Kisch nachgeeifert hat, der seinen Rechtsanwaltsberuf aufgegeben hat, um diesen journalistischen Beruf auszuüben. Und Oskar Singer, der promovierte Philologe, der eher ein Theaterkritiker war, eher ein Wissenschaftler, Literaturwissenschaftler war. Aber diese beiden haben zusammen eine Vision entwickelt, die sich dann in dieser Chronik tatsächlich verwirklicht.
Was waren das für Produktionsbedingungen? War das gefährlich, an dieser Chronik zu schreiben? Also wenn die Deutschen davon Wind bekommen hätten, haben sie offenbar nicht, oder?
So ganz genau wissen wir das nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie davon Wind bekommen haben, ist relativ gering. Und wenn, würde ich sagen, hat sie es nicht interessiert, weil sie davon ausgegangen sind, es wird sowieso nichts übrig bleiben von diesem Ghetto. Das Ghetto war immer eine Durchgangsstation auf dem Weg zur Endlösung. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass sie es wussten. Es war durchaus nicht ungefährlich. Die Deutschen waren immer unberechenbar. Wenn sie also im Ghetto etwas angetroffen haben, was ihnen nicht gefallen hat, hatte das zum Teil harte Konsequenzen. Die Arbeitsbedingungen selber, man hatte dort Büros im Ghetto, wo man produziert hat. Es gab Sekretärinnen, die abgeschrieben haben. Das hört sich alles relativ normal an. Allerdings sind natürlich die Bedingungen, also es ist kalt, die Menschen sind unterernährt, genau dieselben wie für die übrigen Ghetto-Einwohner.
Ja, was ist schon normal in so einem Ghetto? Lassen Sie uns mal auf dieses Ghetto-Lodge zu sprechen kommen. Was war das für ein Ghetto? Was war die Funktion dieses Ghettos? Warum haben die Deutschen das eingerichtet? Sie haben gesagt, es war eine Durchgangsstation zur Endlösung, aber es hat ja doch einige Jahre lang existiert, dieses Ghetto.
Also das Ghetto Lodge ist auch ein relativ eigentümliches Gebilde. Ursprünglich hatte man die Idee von Seiten der Deutschen, die Juden aus der Stadt zu entfernen, sie zu germanisieren. Sie wird ja auch umbenannt in Litzmannstadt. Aber das funktioniert nicht ganz und man merkt, man muss die Juden zunächst mal dort behalten. Also weist man einen Ghettobezirk aus, pfercht dort in der Spitze bis zu 160.000 Mann zusammen. Sie sagten das vorhin auf 4 Quadratkilometern. Aber man hatte immer die Idee, eigentlich ist das nur eine Durchgangsstation. Jetzt aber bekommt die Ghettoverwaltung, die deutsche Ghettoverwaltung mit Hans Biebow einen Mann an die Spitze, der auch aus Gründen, sich selber vor der Front ein Stück weit zu sichern, die Idee entwickelt, aus diesem Ghetto eigentlich ein Arbeitsghetto zu machen. Er findet in Lodz dann natürlich auch perfekte Bedingungen vor. Wir haben dort eine große Industrie. Viele der Juden haben in der Textilindustrie gearbeitet. Und seine Vision ist, zusammen mit Rumkowski, dem Judenältesten, eine riesige Ghettofabrik einzurichten. Und das gelingt ihm auch. Das ist der Grund, warum das Ghetto Lodz am längsten existiert. Man produziert für die Wehrmacht, man produziert aber auch für Privatfirmen, etwa Neckermann. Und das ist ein unglaublich lukratives Geschäft. Man darf das aber nicht verwechseln damit, dass da möglicherweise humane Bedingungen herrschen. Die Menschen werden konsequent ausgehungert. Jeder, der nicht arbeiten kann, wird irgendwann deportiert und vernichtet. Und am Ende, 1944, ist das Ghetto dann auch durch das nicht mehr zu halten und wird dann vollständig liquidiert.
Also es sind billige Arbeitskräfte. Und der Profit, den die Ghettoverwaltung, die deutsche Ghettoverwaltung daraus zieht, rührt daher, dass man durch billige Arbeitskräfte Produkte herstellen lässt, die man dann teuer nach draußen verkauft.
Sie sagen es. Und man produziert, wie gesagt, hauptsächlich für die Wehrmacht, aber die muss auch bezahlen. Und Firmen wie Neckermann lassen dort Kollektionen herstellen, die werden dann verkauft. Es ist auch für diese Firmen ein relativ lukratives Geschäft, denn die Ware ist relativ billig und von sehr, sehr guter Qualität.
Wie sahen die Lebensbedingungen konkret aus im Ghetto? Sie sprachen schon davon, es gab Unterernährung. Verpflegung ist ein ewiges Thema in der Chronik, das drängendste Thema offenbar. Kommen genug Kartoffeln rein? Meistens sind es, glaube ich, Kartoffeln, die so das Objekt der Begierde sind. Wie kam überhaupt diese Verpflegung zustande? Wer hat die herangeschafft? Wer hat die organisiert? Wie ist die verteilt worden?
Also das hat tatsächlich die Ghettoverwaltung organisiert, also die deutsche Ghettoverwaltung im Zusammenarbeit mit entsprechenden Reichsstellen. Man muss also das nochmal klar betonen, das Ghetto in Litzmannstadt, Lodz, war kein von der SS bewachtes und ausgebeutetes Ghetto, sondern es war von der Zivilverwaltung. Das sind alles städtische Bedienstete, die das organisieren und die Wachmannschaft wird von Schutzpolizisten gestellt, was nicht heißt, dass die Gestapo und die SS nicht auch eine Rolle spielen. Und das wird alles organisiert. Die Ware kommt in großen Zügen an und wird dann von den Ghettoeinwohnern verteilt. Wenn ich jetzt sage verteilen, dann klingt das so, als wäre das sehr egalitär. Tatsächlich ist es so, dass, obwohl sich Rumkowski auch darum bemüht, dass es möglichst gerecht zugeht, es trotzdem auch eine Art von Oberschicht gibt im Ghetto. Davon spricht die Chronik auch, manchmal verklausuliert, die besser verpflegt wird. Und ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen von dieser Vorstellung verabschieden, dass der Holocaust Solidarität produziert. Das ist nicht immer der Fall oder selten der Fall. Auch da gibt es Menschen, die versuchen, andere auszubeuten, auch innen im Ghetto.
Ja, und in diesem Ghetto, das eben diese 4, 5 Jahre lang existierte, wurde außerdem geboren, es wurde gestorben, es wurde Selbstmord begangen, das kommt auch immer wieder in dieser Chronik vor, Selbstmord, zum Schluss sehr viel stärker Selbstmord am Stacheldraht. Was war darunter zu verstehen?
Menschen sind an den Draht gegangen und haben sich von den wachhabenden Polizisten erschießen lassen. Das war eine Selbstmordart, die leider sehr verbreitet war im Ghetto. Man hat also den Schutzpolizisten, Oskar Singer nennt das mal, zu einem Pflichtmord veranlasst. Es war der sicherste Weg.
Weil man es nicht mehr ausgehalten hat oder weil man sowieso keine Hoffnung, keinen Ausweg mehr sah?
Weil man es wahrscheinlich nicht mehr ausgehalten hat. Mit der Hoffnung ist das so eine Sache. Hoffnung kommt immer wieder im Ghetto auf, obwohl die Menschen relativ genau wissen, dass Deportation eigentlich Vernichtung bedeutet. Also es kommen auch Gerüchte ins Ghetto, spätestens ab 1942 nach der Septemberaktion, als die Kinder und die Alten deportiert und getötet werden in Kulmhof, in Chelmno. schwappen Gerüchte ins Ghetto, die auch zu Oskar Rosenfeld, einem der Chronisten, gelangen und dort ins Tagebuch von Rosenfeld Eingang finden, das wir haben. Und er beschreibt dort eigentlich stammelnd, was er da gehört hat. Und ihm ist eigentlich klar, dass das stimmen muss. Dies gesagt, ist es so, dass die Menschen trotzdem immer wieder Hoffnung schöpfen, dass möglicherweise diesmal die Ankündigung der Deutschen, es wird ins Reich deportiert, zu Aufräumarbeiten, stimmen könnten.
Es gab eine große Deportationswelle noch Ende Juni, Anfang Juli 1944. Also die Deportation war immer ein großes Schreckgespenst in diesem Ghetto, wie Sie schon beschrieben haben. Aber dann eben gab es diese große Welle Ende Juni, Anfang Juli 1944. Und da sollten eben vorgeblich die Deportierten zu Aufräumarbeiten in Deutschland eingesetzt werden. Und am 26. Juli, das haben wir eben gerade vergangene Woche hier in HR2 Kultur gehört, kam dann Post von den Deportierten ins Ghetto und wir hören uns den entsprechenden Teil dieser Chronik, dieses Chronikeintrags nochmal an.
Frohe Nachricht fürs Ghetto, Postkarten aus Leipzig. Von Personen, die im Zuge der letzten Aussiedlung zur Arbeit außerhalb des Ghettos abgereist sind, sind heute die ersten Nachrichten im Ghetto eingetroffen. Es kamen 31 Postkarten, die durchwegs den Poststempel vom 19. Juli 1944 tragen. Aus diesen Karten geht erfreulicherweise hervor, dass es den Leuten gut geht und hauptsächlich, dass die Familien beisammen sind. Einzelne Karten sprachen von guter Verpflegung. Eine an einen Küchenleiter gerichtete Karte sagt in einfachen jiddischen Worten »Mir lachen von eure Suppen«. Man ist überglücklich im Ghetto und man hofft, dass nun auch bald von allen anderen Ausgesiedelten ähnliche Berichte eintreffen werden. Es bestätigt sich also, dass tatsächlich Arbeiterkolonnen für das Altreich gebraucht wurden.
Ja, wenn man das so hört, da hat man wirklich das Gefühl, es gab immer auch wieder Lichtblicke, es gab immer auch wieder Hoffnung im Ghetto Lodge. Sascha Feuchert, wenn man dann Ihre Kommentierung dieses Eintrags der Ghetto Chronik liest, dann wird man brutal ernüchtert. Was steckte hinter dieser Postkartenaktion?
Ja, das war eine Fälschung. Ganz einfach eine Fälschung der Deutschen, die gemerkt haben, dass die Ghetto-Bevölkerung unruhig wird und dass man etwas tun muss, damit dort wieder Ruhe herrscht. Und dieser Eintrag gehört für mich wirklich mit zu den erschütterndsten eigentlich. Denn Oskar Singer, der diesen Eintrag geschrieben hat, gehörte eigentlich zu den skeptischen Menschen und war sich eigentlich immer klar, wo das hinführt. Und er wird getäuscht. Mhm. Sie haben das gerade gehört, wie euphorisch er eigentlich ist. Und mir schnürt sich da wirklich die Kehle zusammen, wenn ich das lese.
Wir müssen immer wieder bedenken, dass diese Euphorie wahrscheinlich authentisch war, weil er hat ja nicht für seine Zeitgenossen geschrieben, die er jetzt irgendwie noch beruhigen wollte. Also er wollte ja nicht einfach gute Stimmung verbreiten, sondern er hat für die Nachwelt geschrieben und offenbar wirklich an das geglaubt, was er da geschrieben hat.
Ja, absolut. Also das ist absolut authentisch. Und man kann sich vorstellen, wie tief der Fall gewesen sein muss, als Oskar Singer nur wenige Wochen nach diesem Eintrag selber nach Auschwitz deportiert wird und merkt, wie sehr er dort falsch gelegen hat.
Sascha Feuchert ist heute mein Gast im HR2 Doppelkopf. Sascha Feuchert, der die Chronik des Ghettos Lodge mit herausgegeben hat. Diese Chronik, deren letzte 365 Einträge wir hier in HR2 Kultur gesendet haben, gestern eben den letzten, und den hören wir uns jetzt auch noch einmal an.
Tagesbericht von Sonntag, den 30. Juli 1944. Das Wetter: Tagesmittel 22 bis 38 Grad, sonnig, heiß. Sterbefälle 1, Geburten keine, Festnahmen verschiedenes 2, eingewiesen ein Mann von außerhalb des Ghettos. Bevölkerungsstand 68.561. Tagesnachrichten. Auch der heutige Tag verlief sehr ruhig. Der Präses hielt verschiedene Beratungen ab. Alles in allem aber herrscht im Ghetto Ruhe und Ordnung. Die Hohensteiner Straße hat ihr Antlitz verändert. Der Verkehr ist außerordentlich lebhaft. Man merkt, dass der Krieg allmählich auch an Litzmannstadt heranrückt. Neugierig schaut der Ghettomensch den durcheilenden Kraftwagen der verschiedenen Waffengattungen nach. Das Wichtigste aber ist für ihn doch noch immer: Was gibt es zum Essen? Improvisation. Am heutigen Sonntag kamen nur 7.160 Kilo Kartoffeln, 46.210 Kilo Weißkohl, und 13.790 Kilo Kohlrabi. Sonst kamen keinerlei Lebensmittel. Wenn morgen Montag kein Mehl einkommt, kann die Lage äußerst kritisch werden. Es wird behauptet, dass die Mehlvorräte des Ghettos nur für knapp 2 bis 3 Tage reichen. Kartoffelration? Ab heute erfolgt die Ausgabe von 1 Kilo Frühkartoffeln in den Lebensmittelverteilungsstellen. Sanitätswesen? Die heute gemeldeten ansteckenden Krankheiten? Keine Meldungen. Die Todesursache des heutigen Sterbefalles? Selbstmord? 1.
Damit endet die Chronik des Ghetto Slodzs am 30. Juli 1944. Sascha Feuchert, ziemlich unspektakulär. Ruhe, Ordnung, ja, nichts weiter zu berichten.
Das täuscht allerdings sehr, denn am nächsten Tag gehen die Deportationen wieder los. Und wir haben deshalb keine weiteren Einträge mehr, weil die Chronisten, allen voran Oskar Singer, mit zu den ersten Deportierten gehören und dann nicht mehr weiterschreiben können. Und danach bricht das absolute Chaos natürlich in diesem Ghetto aus. Die Menschen begreifen, dass jetzt das Ende nahe ist und die Deutschen gehen mit großer Brutalität vor und liquidieren dieses Ghetto. Und die Ghetto-Chronik und alle Dokumente dieser Archivabteilung haben nur durch einen sehr, sehr großen Zufall überhaupt überlebt.
Wie sah der aus, der Zufall?
Es bleibt zurück ein kleines Aufräumkommando. Und diesem Aufräumkommando gehört Nachmann Sohnabend an. Nachmann Sohnabend war Briefträger im Ghetto. Ich erwähnte ihn vorhin schon einmal. Sohnabend ist einer der wenigen Menschen im Ghetto, der weiß, dass es diese Chronik gibt. Zum gewissen Zeitpunkt verkehrt er eigentlich den Auftrag der Deutschen, den er hat, nämlich die letzten Spuren des Verbrechens zu beseitigen, ins Gegenteil, und kann ihnen entwischen und kommt in diese Archivabteilung. Dort stehen in Koffern verpackt alle Dokumente. Ganz offensichtlich hat die Archivabteilung das noch gemacht, aber die Koffer wurden nicht mehr abtransportiert. Sohnabend nimmt die Dokumente und wirft sie in einen stillgelegten Brunnen, der im Hof der Archivabteilung sich befindet. Andere Dokumente bringt er anders unter und deckt das alles zu. Und der große Zufall will es, dass dieser Nachmann Sohnabend überlebt, nach Lodz zurückkehren kann nach dem Krieg und diese Dokumente birgt. Sie sind noch genau dort, wo er sie versteckt hat. Und dann verteilt er sie auf Archive der Welt. Ohne Sohnabend wüssten wir möglicherweise nicht mal, dass es diese Chronik gegeben hat. Denn alle Chronisten, bis auf Bernhard Ostrowski, das ist ein polnischer Chronist gewesen, haben alle den Holocaust nicht überlebt. Und ohne Sohnabend gäbe es diese unglaubliche Quelle nicht.
160.000 Menschen haben zu Hochzeiten im Ghetto von Lodz gelebt. Wie viele haben überlebt?
Schwer zu sagen. Die Schätzungen gehen da relativ auseinander. Die liegen zwischen 3.000 und 12.000. Wir können aber auf jeden Fall sagen, dass es unter 10% sind, die überlebt haben.
Sascha Feuchert von der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur an der Universität Gießen. Wir reden gleich noch weiter über das Ghetto Lodz, über seine Chronik, über seine Organisation, vor allem auch über seinen Leiter, über den Ghetto-Ältesten Chaim Rumkowski. Aber wir spielen vorher ein wenig Musik, Musik von Jan Garbarek, dessen Vater aus Polen stammt und von den Nationalsozialisten als Kriegsgefangener nach Norwegen verschleppt wurde. Das hier ist der Titel »The Tall Tear Trees«, die großen Tränenbäume. Musik von Jan Garbarek im HR2 Doppelkopf. Am Mikrofon ist weiterhin Alf Menzer und mein Gast ist der Gießener Germanist Sascha Feuchert, Leiter der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur und Mitherausgeber der Chronik des Ghettos Lodz. Herr Feuchert, es gibt eine Figur, die in dieser Chronik meistens der Präses genannt wird. Dahinter verbirgt sich der Vorsitzende des Judenrats im Ghetto Lodz, der Leiter der internen Selbstverwaltung des Ghettos, Mordechai Chaim Rumkowski. Wer war dieser Chaim Rumkowski? Wo kam er her?
Also vor dem Krieg war Rumkowski Leiter eines Waisenhauses unter anderem. Er war Versicherungsmakler und eigentlich keine herausragende Person oder Persönlichkeit im jüdischen Leben von Lodz. Er ist dann von den Deutschen, auch zu seiner eigenen Überraschung möglicherweise, zum Leiter des Judenrates ernannt worden. Die Deutschen haben dann den ersten Judenrat bis auf ihn komplett liquidiert, als sie mit etwas nicht zufrieden waren. Er hat dann einen neuen gebildet, aber er hat für sich daraus auch gelernt, dass er alles in seiner Hand zentrieren muss. Und die Deutschen lassen das auch zu. Deshalb wird Chaim Rumkowski eigentlich, und das beschreiben viele Überlebende, fast so was wie ein absoluter Herrscher innerhalb des Ghettos. Wobei man bitte nie vergessen darf, er hängt immer von den Deutschen ab. Im Laufe der Ghetto-Geschichte wird er Konkurrenten bekommen um diese Macht im Ghetto. Es gibt auch einen veritablen Machtkampf mit dem Leiter des Ordnungsdienstes, des jüdischen Ordnungsdienstes, also so eine Art Polizei, David Gärtler. Im Endeffekt gewinnt er ihn, aber für was für einen Preis? Mhm. Und Rumkowski ist sicherlich die umstrittenste Figur in dieser ganzen Geschichte. Es gibt viele Überlebende, die ihn stark angreifen und kritisieren, der Kollaboration beschuldigen. Es gibt andere Überlebende, die sagen, sie haben nur ihm das Überleben zu verdanken, weil er eben mit Hans Biboff, dem Leiter der deutschen Ghettoverwaltung, so lange das Ghetto hat am Leben erhalten können durch diese Umstrukturierung Richtung Fabrik. Wobei man nie vergessen darf, diese Umstrukturierung heißt immer, dass Menschen sterben müssen, nämlich die, die nicht arbeiten können.
Wie sehen Sie es? Also Sie sagten, er ist eine schillernde Persönlichkeit. Es gibt in der Forschung oder auch von Überlebenden einmal das Bild des willigen Vollstreckers, der Raub- und Mordpläne der Nazis, auf der anderen Seite eben ja das Bild des tragischen Helden. Wie sehen Sie es?
Das ist für mich sehr schwer. Ich versuche mich sehr eines Urteils zu enthalten. Wenn Sie die Fußnoten lesen, die wir zu Rumkowski verfasst haben in der Chronik, dann werden Sie sehen, dass die sehr, sehr neutral sind. Oder wir versuchen das zumindest. Wir versuchen also wiederzugeben, die unterschiedlichen Positionen. Sie sagten eben tragischer Held, so würde ich ihn nicht sehen. Aber ich glaube schon, dass einen die Geschichte nicht härter treffen kann, als diesen Rumkowski, als er zum Judenältesten von Litzmannstadt ernannt wurde, in dieser speziellen Konstellation. Aber er hat dann auch ganz sicher eine Art Machtrausch bekommen im Ghetto. Also ein abschließendes Urteil über ihn zu fällen, steht mir A nicht zu und B würde ich es nicht können.
Es gibt ein Foto, das zeigt, wie Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, im Juni 1941 das Ghetto in Lodz besucht und Rumkowski mit weißem Haar steht an diesem Auto und es soll sich da der folgende Dialog abgespielt haben. Himmler sagt, ah ja, Sie sind also der berühmte reiche Jude von Litzmannstadt und Rumkowski antwortet dann, ich bin reich, Herr Reichsführer, weil ich ein ganzes Volk zu meiner Verfügung habe. Ist das dieser Machtrausch, auch diese Selbstherrlichkeit, diese Vorstellung, ich bin der Herr auch über Leben und Tod dieser 160.000, meinetwegen auch nur 60.000 Menschen?
Also wenn die Episode nicht authentisch ist, ist sie gut erfunden. Denn in der Tat, in diesem Satz steckt das eigentlich drin. Er hat zur Verfügung. Man muss sich überlegen, was in einem solchen Satz steckt. Es gibt im Tagebuch von Oskar Rosenfeld einen Eintrag, in dem Rosenfeld von einer Besprechung zurückkommt. Er berichtet von einer Besprechung, auf der er war. Und er schreibt, der Alte muss verrückt geworden sein. Der hält sich wirklich für einen großen zionistischen Führer. Und ich glaube tatsächlich, dass da etwas drinsteckt. Rumkowski dachte immer, dass er nach dem Krieg ein gefeierter Zionistenführer sein würde. Viele Überlebende sagen, er hätte das nie überlebt, so oder so.
Warum hätte er das nicht überleben können? Also es gibt den schwedischen Autor Steve Sam Sandberg, der hat im vergangenen Jahr einen Roman über das Ghetto Lodz geschrieben, Die Elenden von Lodz, und der behauptet oder stellt einfach die These auf, das Gedankenspiel, wenn das Ghetto ein paar Monate früher befreit worden wäre, als noch Menschen da waren, die befreit werden konnten, dann wäre Rumkowski, dann wäre er der große Held gewesen.
Ja, ich vermag das nicht zu sagen, ob das so wäre. In der Tat ist das eine spannende Frage, denn das Ghetto Lodz stand in der Tat kurz vor der Befreiung, wenn Sie so wollen. Die Russen sind ja so weit nicht weg, 1944. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass er bis dahin eine Menge Entscheidungen getroffen hat, die viele Menschen das Leben gekostet hat. Und Ich wage zu bezweifeln, ob er als Held in die Geschichte eingegangen wäre.
Es gab den 4. September 1942, der wahrscheinlich schwärzeste Tag in dieser Ghetto-Chronik, als 20.000 nicht arbeitsfähige Juden deportiert werden sollten. Nicht arbeitsfähig, das heißt Kinder und Alte. Und da hält Rumkowski eine Rede an die Ghetto-Bevölkerung. Ich zitiere es kurz, es ist wirklich schwer zu zitieren. Er muss dort an die Menschen im Ghetto gesagt haben, Brüder und Schwestern, gebt sie mir. Väter und Mütter, gebt mir eure Kinder. Ich muss diese schwere und blutige Operation durchführen. Ich muss Glieder amputieren, um den Körper zu retten. Ich muss Kinder nehmen, denn andernfalls könnten, Gott behüte, andere genommen werden. Da fordert jemand die Eltern auf, ihm ihre Kinder zu übergeben, auf dass er sie in den sicheren Tod schicken kann. Das wusste man damals. Das ist so ungeheuerlich, das kann man kaum nachvollziehen. Oder kann man das überhaupt moralisch beurteilen aus heutiger Perspektive?
Es ist sehr schwer. Sie sagen jetzt, dass man genau wusste, dass das in den Tod geht. Das ist durchaus nicht so klar. Mhm. Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass Rumkowski das wusste. Aber Sie finden kein Dokument, aus dem hervorgeht, dass er es wirklich hundertprozentig wusste. Trotzdem glaube ich das. Sie sagen das. Es ist ungeheuerlich und es entzieht sich eigentlich einer Bewertung. Rumkowski handelt in der festen Überzeugung, dass wenn er ein paar Menschen rettet, er seine Mission richtig erfüllt. Aber gerade diese Rede, gerade die Septemberereignisse sind das zentrale Ereignis in der Ghetto-Geschichte und Sie werden es in jedem Erinnerungsbericht finden. Sie werden es in jedem Gespräch mit einem Überlebenden wiederfinden, weil sich das so tief eingegraben hat und fast jede Familie hat dort Angehörige verloren. In einer ähnlichen Position hat sich der Judenälteste von Warschau, Tscherniakow, umgebracht. Das hat an der Geschichte nichts geändert. Mhm. Letzten Endes sind die Deportationen weitergegangen und auch wir wissen alle, dass das Warschauer Ghetto blutigst liquidiert wurde nach dem Aufstand. Rumkowski macht es nicht und das ist, sondern vollzieht im Prinzip das, was die Deutschen von ihm wollen, so ungeheuerlich das auch ist. Und das ist eben einer der zentralen Vorwürfe, die immer und immer wieder gegen ihn erhoben werden.
Wobei man dann eben tatsächlich die Frage stellen muss, welche Wahl hatte er? Also außer dem Selbstmord, außer vielleicht zu riskieren, dass das ganze Ghetto dann wirklich in einem Sturm hinweggefegt wird. Mir stellt sich dieser Chaim Rumkowski wie ein Held, wie ein tragischer Held da von einer solchen Dimension, wie ihn wahrscheinlich nicht mal ein Shakespeare getraut hätte, sich vorzustellen. Also es ist so, ich sagte schon, es ist unvorstellbar, die Alternativlosigkeit, vor der dieser Mensch da stand, sodass man vielleicht tatsächlich aus heutiger Sicht oder nie aus keiner Perspektive über so einen Menschen urteilen könnte.
Ich glaube, Sie haben da sehr recht und Oskar Singer sagt fast wörtlich das, was Sie jetzt gesagt haben, an einer Stelle, dass wohl kein Dichter der Welt in der Lage sein wird, das jemals richtig zu verarbeiten. Jetzt haben Sie vorhin Steve Sam Sandberg erwähnt, der sich an diesem Stoff versucht hat und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Roman ist, der aber auch versucht, eigentlich zu orchestrieren, die unterschiedlichen Stimmen und Meinungen über Rumkowski, letzten Endes dann aber doch zu einem Urteil kommt. Ich finde, wie gesagt, das ist große Literatur. Ganz mein Rumkowski-Bild ist das nicht. Aber er hat sich dran getraut.
Obwohl da ja noch ein Element eine Rolle spielt bei Sam Sandberg. Bei dieser Kinderdeportation 1942 hat Rumkowski ein Kind offenbar gerettet, das adoptiert hat. Das war sein Adoptivsohn und es kamen immer wieder Vorwürfe oder auch der Verdacht auf, dass er sich sexuell an diesem Kind vergangen habe. Also Sam Sandberg stellt es jedenfalls so mehrere Male dar. Das ist natürlich ein ungeheuerlicher Vorwurf wiederum.
Ja, den es aber historisch auch gibt. Es gibt Zeugen, die sagen, dass Rumkowski auch zu solchen Dingen geneigt hat. Nicht viele, aber einige gibt es. Im Roman glaube ich eher, dass es für Sam Sandberg als eine Metapher funktioniert, nämlich für diese absolute Macht, die Rumkowski im Inneren ausübt, die eben auch davor nicht Halt macht, die absolute Verfügungsmacht ist. Allerdings, und da haben Sie sehr recht, dieser Roman hat eine unglaubliche Wirkungsmacht im Moment. Er ist gerade im angloamerikanischen Bereich ein enormer Erfolg. Er ist, glaube ich, in 24 Sprachen übersetzt worden. Und so ein bisschen überschreibt er natürlich auch die tatsächliche Geschichte. Und ich glaube, man kann jemanden heute nicht stärker stigmatisieren, als wenn man ihm den Vorwurf macht, dass er auch zu sexuellem Missbrauch neigt. Insofern ist das natürlich eine heikle Sache, für die sich Sam Sandberg hier entschieden hat. Und er wird oft dafür kritisiert und man fragt, ob man einen Roman überhaupt darüber schreiben darf. Das würde ich immer verteidigen. Man darf das, auch wenn wir offenbar der Meinung sind, dass man dem vielleicht nicht gerecht wird. Und trotzdem müssen wir es tun, weil wenn wir es nicht täten, würden wir aufhören, über das Ghetto zu erzählen und nachzudenken.
Wir sind jetzt bei dem Roman Die Elenden von Lodz gelandet von Steve Sam Sandberg. Eigentlich wollen wir über die Chronik des Ghettos Lodz sprechen, die Sie mit herausgegeben haben, Sascha Feuchert. Und in der eben die Fakten so drin sind, wie sie damals von den Chronisten des Ghettos wahrgenommen und aufgeschrieben wurden, auch was Rumkowski betrifft. Was geschah mit Chaim Rumkowski?
Also Rumkowski wird wie die anderen nach Auschwitz deportiert und dort verliert sich ein bisschen seine Spur. Es gibt mehrere Versionen über sein Ende. Fest steht jedenfalls, dass er Auschwitz nicht überlebt hat, wahrscheinlich auch den ersten Tag nicht überlebt hat. Es gibt eine Version, die sagt, dort haben bereits Deportierte aus Lodz auf ihn gewartet. Es gibt ganz grausame Beschreibungen über sein Ende. Letzten Endes wissen wir es nicht hundertprozentig, aber er und seine Familie haben nicht überlebt. Vielleicht noch einen Satz zur Ergänzung, weil Sie sagten, dass wir in der Chronik das authentischere Bild haben von Rumkowski. Das weiß ich nicht so ganz, denn die Chronik wird sozusagen ja auch zensiert. Es gibt eine eigene Zensurkommission, die machen, und die wird vor allen Dingen Richtung Rumkowski ausgerichtet, denn vor dem hat man Angst. Und man kann ihn nicht zu hart und nicht zu direkt kritisieren. Man muss das indirekt machen, weil man sonst seinen Zorn fürchtet. Denn er entscheidet. Letzten Endes bekomme ich die extra Lebensmittelration, überlebe ich, wird meine Familie deportiert oder nicht. Deshalb gibt es tatsächlich diese Zensurkommission. Also es ist ein abgeschattetes Bild, was wir von Rumkowski in der Chronik haben, aber sicher viel näher dran als Sam Sandberg.
War Rumkowski ein Mann, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat und am Schluss dem Teufel zum Opfer gefallen ist?
Das kann man so sehen. Das kann man so sehen. Letzten Endes seine Motivation wirklich zu beurteilen, das fällt sehr schwer, denn wir haben kein Tagebuch von ihm. Wir haben keine Dokumente, die irgendwie darauf schließen lassen, was seine Motivationen sind. Es gibt eine Forscherin in Polen, die jetzt eine Biografie über Rumkowski schreibt, die auch Vorkriegsarchive der Familie gefunden hat. Ich bin darauf sehr, sehr gespannt, ob wir da mehr über diesen Menschen und auch über sein inneres Wesen lernen.
Sascha Feuchert ist heute Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur. Sascha Feuchert, der die Chronik des Ghettos Lodz mit herausgegeben hat. Das war eine Arbeit von wie vielen Jahren, Herr Feuchert?
Wenn Sie die polnische Version noch mitzählen, dann praktisch 10 Jahre. Ja, 10 Jahre.
Gab es Momente während dieser Arbeit, die belastend waren, wo Sie es fast nicht mehr ausgehalten hätten, wo Sie kurz davor waren aufzuhören?
Also aufzuhören sicher nicht, aber diese belastenden Momente, ja, die gab's. Denn die drei deutschen Herausgeber, Jörg Rieke, Erwin Leifried und ich, haben praktisch jede Seite mehrfach uns auch vorgelesen, annotiert. Ich sagte das vorhin, dass es mehrere Versionen gab. Das heißt, wir haben 3-mal, glaube ich, die Chronik tatsächlich laut vorgelesen, mit sämtlichen Satzzeichen und so weiter. Da gab es Momente, wo wir aufhören mussten, weil es einfach nicht mehr ging. Denn man wusste, was jetzt die Passage bedeutet. Gerade dann, wie vorhin, wenn man was von Oskar Singer liest und man weiß es eben besser, was dort passiert und dass Hoffnung vielleicht in die völlig falsche Richtung geht. Aber aufgeben, nein. Ich bin trotzdem ganz froh, dass mir am Anfang niemand gesagt hat, dass das 10 Jahre dauern wird.
Welche Bedeutung hat diese Ghetto-Chronik für die Holocaust-Forschung? Was Vergleichbares gibt es ja gar nicht. Es gibt keine Chronik des Ghettos Warschau zum Beispiel.
Nein, da gibt es natürlich das Ringelblum-Archiv. Aber erstens ist es noch nicht komplett ediert. Zweitens ist das doch eine ganz anders gelagerte Geschichte. Die Chronik ist in der Tat einzigartig. Vor allen Dingen in dieser täglichen Dokumentation, dass man diesen Ghetto-Alltag eigentlich durchschreiten kann mit den Augen der Chronisten, auch mit den Einschränkungen, dass es zensiert war, ist das sehr einmalig. Und ich glaube schon, dass wir jetzt mit der Chronik sehr viel besser verstehen, dass diese Ghettos eben nicht nur eine Vorstufe zum Konzentrationslager waren, sondern eine ganz eigene Hölle. Sie zitierten vorhin Oskar Rosenfeld, Krepierwinkel Europas. Das trifft es ziemlich genau.
Hm. Welche Bedeutung hat diese Chronik für Ihre Lehrtätigkeit? Also wie reagieren die Studenten auf diese Dokumente? Wie arbeiten die mit diesen Dokumenten?
Also ich gebe natürlich nicht dauernd Seminare über das Ghetto Lodz, aber doch hin und wieder und arbeite dort mit Memoiren und mit Auszügen aus der Chronik. Man kann das nur mit Auszügen natürlich machen. Im Übrigen jetzt auch wunderbar mit den Podcasts, die der Hessische Rundfunk produziert hat. Die sind sehr beeindruckt von dieser Quelle, weil sie eben diese Qualität des Augenzeugens eigentlich hat. Und man kann wie durch eine Art Fenster, wenn das Fenster vielleicht auch ein bisschen schmutzig ist, in diese Ghetto-Wirklichkeit hineinschauen. Und deshalb ist die Wirkung der Chronik gerade bei den Studenten enorm.
Hm. Es wäre ganz anders, wenn es Memoiren wären, zum Beispiel von einem Überlebenden, der rückblickt auf 4, 5 Jahre Ghetto-Alltag, dadurch, dass wir jeden Tag eine Stimme aus dieser Zeit direkt zu uns sprechen haben. Es geht kaum unmittelbarer, oder?
Ja, Sie haben völlig recht. Also Memoiren sind wirklich was anderes. Es kommen dann natürlich die Erinnerungsfehler dazu. In den Kulturwissenschaften beschäftigt man sich ja auch sehr mit Erinnerung. Da kommen Standardisierungen, so nennt man das, hinzu. Und diese Chronik ist tatsächlich täglich. Und es spricht ja auch nicht immer derselbe zu uns, sondern manchmal Oskar Singer, manchmal Oskar Rosenfeld, manchmal Alicia de Botton, die einzige Frau in dem Chronikteam, manchmal Bernhard Ostrowski. Das sind also auch ganz unterschiedliche Stimmen mit einer ganz eigenen Stimmlage auch. Das macht sie ungeheuer einmalig.
Hm. Für Oskar Singer und Oskar Rosenfeld war diese Chronik sowas wie der Triumph des jüdischen Überlebenswillens oder sollte es jedenfalls sein. Die beiden haben nicht überlebt, die Chronik hat überlebt. Hat damit auch dieser Überlebenswille ein zeitloses Denkmal bekommen?
Ja, so würde ich das absolut sehen. Beide haben für dieses Projekt enorm viel geopfert. Ich habe das große Glück gehabt, den Sohn Oskar Singers kennenzulernen, Erwin Singer, der noch in Prag lebt. Und der, als wir die Edition fertig hatten, vor dem Ausmaß dieser Chronik stand und dann völlig gerührt gesagt hat, ich kann nicht verstehen, wann Papa das geschrieben hat. Und wenn ein alter Mann dann von Papa spricht und das sich anschaut und völlig beeindruckt von der Leistung seines Vaters ist, dann rührt einen das natürlich ganz ungemein. Und ich glaube, dass er da absolut recht hat. Es ist wirklich diesem Alltag abgetrotzt und es ist ein enormes, großes Denkmal.
Hm. Dieses Denkmal ist uns überliefert worden, ediert, kommentiert und mit herausgegeben worden, unter anderem von Sascha Feuchert, dem Leiter der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur an der Universität Gießen. Die Chronik des Ghettos Lodz ist in 5 Bänden im Göttinger Wallstein Verlag erschienen und nachzuhören, Sie sagten es eben schon, ist das letzte Jahr dieser Chronik weiterhin als Podcast auf unserer Internetseite hr2.de. Vielen Dank, Herr Feuchert, dass Sie heute hier im hr2 Doppelkopf unser Gast waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Alf Menzer.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.